lebte einen Traum. Es ging hoch hinaus im wahrsten Sinne des Wortes und dann fiel sie vom Himmel. Sie kommen alle runter, schrieb der Stern über den Flugzeugabsturz im Jahr 1976. Ein Willkommen an unsere Zuschauer zu unserer Sendung Menschen im Fokus und wieder mit einer ganz besonderen Lebensgeschichte. Wir haben hier im Studio Monika Pichler. Monika, du hast eine Wahnsinnsgeschichte erlebt, ja überlebt. Mhm. Und das hat dein ganzes weiteres Leben beeinflusst.
Ja.
Du hattest 7 Wochen Schulung bei der Lufthansa, warst dann begeisterte Stewardess. Wie war das so? Was hast du da als Stewardess erlebt? Wie war das Leben?
Ja, ich möchte ein bisschen zurückgreifen und sagen, es war also nicht... Es war für mich sehr überraschend, dass ich überhaupt Stewardess wurde. Es war gar nicht so geplant. Ich habe mich beworben eigentlich am Flughafen in Wien, aber die haben mich weitergeleitet zu Lufthansa nach Deutschland, nach Frankfurt, wurde eingeladen. Und es war schon das für mich, das erste Wunder, dass ich überhaupt so als Mädchen vom Land, von Österreich, bei der Lufthansa dann unter 100 Bewerbern wurden 3 genommen und da war ich drunter. Also das war für mich schon irgendwie eine Fügung, wo ich dachte, wow, jetzt hast du einen Glückstreffer gemacht. Dann bin ich eben auf Linie gegangen, wie du gesagt hast, nach 7 Wochen Schulung. Und wir wurden auf den Jumbojet 747 geschult. Der war damals das größte Passagierflugzeug von Lufthansa. Da gab es 365 Sitze. Und wir waren als Crew ziemlich groß. Das waren 14 Flugbegleiter. Ja, und es hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht. Und wir hatten aber allerdings 3 Monate Probezeit. Ja, wir flogen nach New York, nach Chicago, also Amerika und Afrika waren die Hauptdestinationen.
Hast du auch was von den Ländern sehen können?
Ja, auf jeden Fall. Damals waren die Flugverbindungen noch nicht so häufig wie heute. Heute fliegt eine Crew nach Amerika und am nächsten Tag schon wieder zurück. Oder nach Afrika, weil die Verbindungen ständig sind, also täglich fast.
Ja, sehr straffes Programm.
Außer jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Aber normalerweise. Und damals war das so, zum Beispiel Afrika, Nairobi, Johannesburg, war so ein Umlauf, nannten wir das, wo wir als Crew zusammenblieben und ganze 10 Tage zusammen waren. Das heißt, wir flogen eigentlich nur 8 Stunden nach Nairobi, hatten 3 Tage Aufenthalt, bei schönstem Wetter, am Pool und so weiter, was das also gehört. Dann flogen wir nur einen Kurzflug nach Johannesburg und zurück, wir konnten den Koffer im Hotel lassen und hatten noch einmal 2 Tage Aufenthalt.
Das ist ja traumhaft.
Ja.
Das ist ja Urlaub und Arbeit in einem.
Das habe ich immer gesagt. Ein bezahlter Urlaub war das für mich. Ich habe es auch so gesehen und ich habe es auch ausgenutzt. Ich wollte nicht nur am Pool liegen, sondern ich wollte die Länder sehen, ich wollte die Menschen kennenlernen. Es war für mich ein Traumberuf.
Das hört sich so toll an.
Ja.
Dann in Nairobi. Es fing an wie ein ganz normaler Arbeitstag.
Ja, Nairobi war wirklich eines der schönen Destinationen, weil Amerika, ja gut, das waren auch so ein bisschen Hopser, da waren wir vielleicht 1,5 Tage dort und haben die Stadt ansehen können und zurück. Aber das war so, wie ich gesagt habe, ein bisschen Urlaub. Und so war es auch am 20. November 1974. Ich war gerade 20 Jahre alt. Und ich war, wie gesagt, noch in der Probezeit. Und wir waren deswegen überbesetzt im Flugzeug. Das heißt, wir hatten einen zusätzlichen Checkbörser, nannte man das, der uns, 3 waren wir Neulinge von einem Lehrgang, die überprüft wurden, aber ich hatte nur mehr die Überprüfung des letzten Position im Flugzeug. Man musste alle Positionen durchgehen, gearbeitet haben, dann ist das abgehakt worden.
Also in der ersten Klasse.
Genau.
Die Einleitung, Sicherheitsvorschriften Richtig. Vorlesen und dann die Bedienung der.
Richtig, genau. Und das Besondere, bei diesem Flug nach Nairobi war dieses. Ich hatte eigentlich noch zwei Positionen offen und der Jetbörser hat gesagt, ja, wir machen das auf einem, jetzt in einem Flug, dann bist du fertig und dann bist du angenommen. Und so war ich beim Flug von Frankfurt nach Nairobi in der ersten Klasse beschäftigt. Und dann stiegen wir aus in Nairobi und dann wurde mir zugeteilt, diese Position, die man Springerposition nennt, da ist man zuständig, dass man die anderen Kollegen und Kolleginnen unterstützt. Man hat keinen fixen Sitzplatz an einer Emergency-Tür, Not-Tür, sondern man konnte sich den Sitzplatz mehr oder weniger aussuchen. Das ist entscheidend, damit vielleicht jeder versteht, welche Wunder ich da erlebt habe bei diesem Flug damals. Das war schon das Erste. Also ich habe bei diesem, wie wir die... Wir waren früh morgens, es war sehr früh morgens, wo wir zum Flughafen fuhren, die ankommende Crew ablösten, die ging ins Hotel, wir übernahmen diesen Kurzflug, Johannesburg und zurück. Und ich habe einfach das ganze Flugzeug, ein bisschen bin ich abgegangen, habe kontrolliert und habe gesehen, oh, im hinteren Compartment sind einige Leute, die werden mich brauchen. Da waren Nonnen, da waren Kleinkinder, da war etwas zu tun. Und so habe ich mich entschieden, eben bei der Jumbo hat 5 Türen links und rechts, ja, also 10 Türen, Nottüren.
Ja.
Emergency Seats für die Stewards und Stewardessen. Und ich habe mich in Nairobi mit einer Kollegin, die aus Graz, ich bin Österreicherin und jetzt haben wir uns angefreundet in diesen 3 Tagen und ich habe gesagt, oh, ich setze mich zu dir beim Start und habe mich gegenüber diesen 2 Flugbegleiterinnen oder Stewardessen hingesetzt an die linke Vierertür, also das war die vorletzte Tür hinten,
ja,
vom Heck, die vorletzte Tür. Und da habe ich mich gegenüber gesetzt und ja, wir waren startklar. Aber jetzt.
Jetzt wurdest du angesprochen.
Ja. Jetzt war etwas, was ich in meiner ganzen Fliegerei, ich nehme schon mal vorweg, das war nicht das Ende meiner Fliegerei, Gott sei Dank, sondern während der ganzen 8 Jahre des Flugdienstes habe ich das nie mehr erlebt. Es kam ein Passagier, wir waren startklar, wir waren angeschnallt. Wir waren an der Startbahn, standen wir schon. Und da kommt eine Nonne. 4 Nonnen saßen in einer Reihe und eine kommt zu mir. Ich saß am Fenster gegenüber meinen Kolleginnen auf einem Passagiersitz, kommt, klopft mir auf die Schulter und sagt, könnten Sie mit mir Sitz tauschen? Ich möchte so gerne am Fenster sitzen, den Sonnenaufgang betrachten. Das war für sie etwas, ja, ein Wunsch.
Aber jetzt muss es rasch gehen. Ne?
Und jetzt musste es rasch gehen. Und ich habe schnell entscheiden müssen. Ich habe sie in den Sitz gedrückt, angeschnallt und bin auf die rechte Seite gesprungen. Und da war die erste Reihe besetzt, gegenüber meiner Kollegin. Da war nur eine an der Tür. Jetzt musste ich mich in die zweite Reihe setzen. Und dann ging es los. Die Triebwerke heulten auf und wir waren in der Luft.
Du konntest so seitlich noch zum Fenster rausschauen. Du hast gesehen, wie die Bäume immer kleiner wurden. Das Flugzeug hatte abgehoben.
Ja. Ja, es war ein schrecklicher Moment, wie das Flugzeug plötzlich zu rütteln begann, ganz ungewöhnlich, und wieder in die Waagrechte ging. Normalerweise geht es steil nach oben.
Du wirst in die Sitze gedrückt.
Genau, man wird nach hinten gedrückt. Und plötzlich bricht dieser Strom ab, es geht in die Waagrechte, es schüttelt und es geht wieder nach unten. Und wie du sagst, die Bäume wurden immer kleiner, jetzt wurden sie wieder größer.
Wusstest du, was das bedeutet?
Ja, natürlich. Ich hatte schon einige Starter, also viele Starts hinter mir. Und wenn da diese Aufwärtsbewegung abbricht und wir in die Waagrechte gehen, da hatten wir etliche Filme gesehen, wo das Flugzeug dann aufprallt. Und einer davon ist mir ganz plötzlich in den Sinn gekommen, wo ein Flugzeug dann in einen Wald gerast ist. Und keiner hat überlebt. Und das hat sich bei mir abgespulten. Ich sitze da, starr hinaus, starr meine Kollegin an, die starrt auch hinaus, hat keine Zeit, mir einen Blick zu gönnen, starr auf die Nichtrauchenzeichen, denn das war ein Zeichen, dass alles okay ist. Wenn die ausgegangen sind, das war immer das Erste, was vom Cockpit kam, dann war der Start praktisch gelungen und dann konnte man entspannen. Aber die gingen nicht aus. Und es kam auch kein Ton vom Cockpit. Und ihr müsst euch, oder du musst dir vorstellen, das sind nur Sekunden, aber das kommt einem so lang vor. Wie lang können, muss man einmal, ich sage immer meinen Schülern zum Beispiel, schaut einmal auf die Uhr, konzentriert und wartet, bis 40 Sekunden um sind. Das ist lang. Und das war ungefähr die Zeit, wo wir in der Luft waren und immer weiter runtergehen und runter, bis wir aufschlugen. Und wie wir aufschlugen, von da an war ich bewusstlos.
Das muss ein heftiger Aufprall gewesen sein. Du hast mir erzählt, ihr wart etwa 50 Meter in der Luft, als es dann nach unten ging. Das heißt, das Flugzeug hat irgendwie den Auftrieb nicht gekriegt.
Ja.
Da muss irgendwas mit den Flügeln gewesen sein.
Ja, das hat man eben sehr bald dann festgestellt, was die Ursache war von diesem Absturz. Die Ursache war, die Vorflügelklappen waren nicht ausgefahren. Was aber lange recherchiert wurde, warum das Cockpit das nicht realisiert hat.
Ja.
Weil später hat man die Blackbox gefunden, wie bei jedem Flugzeugabsturz. Das ist dieses brandsichere Teil, wo alle Gespräche aufgenommen werden im Cockpit. Und da hat man gehört, dass die bei der Checkliste sagten, diese Flügelklappen, grünes Licht ausgefahren. Also von daher wusste das Cockpit nicht, was los ist. Aber ich will es nicht vorwegnehmen, die ganze Ursache oder wie es dazu kam. Eines war für uns, weißt du, eine Notlandung, wir waren noch nicht an diesem Wald, dem Nationalpark angekommen. Wir haben vorher aufgesetzt wieder. Noch irgendwie im Flughafengelände, ja. Und es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn wir nicht auf einen Damm aufgesetzt wären. Da haben sie eine neue Straße gebaut, direkt in den Nationalpark. Und auf diesem Damm ist unser Heck aufgefallen.
Also so ein Erdwall.
Also ein Erdwall, genau.
Und das, Heck,
und
das Heck ist das Hinterteil vom Flugzeug.
Das Hinterteil, mit dem Hinterteil sind wir da aufgeprallt. Und das ist sofort weggebrochen als Ganzes. Und jetzt...
Wo warst du gesessen?
Ja.
Du warst ja
und
hinten.
Und jetzt war dieses grandiose Wunder, das Flugzeug ist schräg abgerissen. Das heißt, genau eine Reihe von mir, also diese Sitzreihe, die ist mit mir in den Frachtraum gebrochen, aber hinter mir war alles frei. Das heißt, alles hinter mir war weggerissen. Und auch alles, wo ich gesessen hatte, meine zwei Kolleginnen links, auch die Nonnen waren alle weg, nicht mehr sichtbar. Was ich noch gesehen habe, das heißt, jetzt muss ich noch sagen, ich bin dann sehr bald wieder zu Bewusstsein gekommen. Der Aufprall war so heftig, dass man einfach kurz weg war. Bin ich zu mir gekommen, habe geschaut, was ist los? Mich umgeschaut, habe keinen Menschen gesehen. Ich dachte, ich bin ich jetzt die Einzige, die hier überlebt hat. Ich konnte es gar nicht fassen. Es war vor mir eine schwarze Wand, hinter mir rundum Feuer, Rauch. Und Gott sei Dank eben bin ich mit dem Sitz zusammen in diesen Frachtraum gekracht, der nur, ich schätze mal jetzt, 1,5 Meter über der Erde war. Das heißt, ich konnte rausspringen, weil hinter mir alles frei war. Ich konnte mich selbst befreien.
Gerade noch rechtzeitig, bevor das Feuer kam.
Ja, genau. Wir waren in Nairobi frisch betankt. Das heißt, die Tanks waren alle voll für Hin- und Rückflug.
Das wusstest du?
Das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass da jetzt Gefahr lauert von einer Explosion. Und deswegen bin ich erst einmal gestanden und wir sind trainiert, auf Rettung. Also ja. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Eine Stewardess hat einfach diese Emergency-Schulung so intensiv, dass du das in Haut und also in Blut hast.
Und das funktioniert auch wirklich mit
und
dieser
das
Schulung?
Das hat hier funktioniert.
Ja.
Ich wollte einfach schauen, wen kann ich noch mitnehmen? Es war niemand da. Jetzt bin ich runtergesprungen und bin mal stehen geblieben. Wo sind meine Kollegen, Kolleginnen? Wir hatten gelbe Kleider, hätte ja. man sehen müssen. Aber ich habe niemanden gesehen. Und in dem Moment kommt ein Mädchen aus dem Nichts. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Kommt zu mir, sie hatte, ich weiß noch genau, wie sie aussah. Sie hatte braune Haare, schulterlang. Sie hatte ein braunes Kleid, ich hatte ein gelbes Kleid. Und die nimmt mich um die Schulter, zieht mich weg. Wir laufen 100 Meter. Und in dem Moment macht es einen Knall. Und dann ist genau der Teil, wo ich gesessen hatte, explodiert. Das war die erste Explosion von dreien. Und ich habe mich umgeschaut und sehe die Dinge fliegen, alle zum Glück auf die andere Seite. Und dann drehe ich mich um. Und dann war dieses Mädchen nicht mehr da. Ich wollte mich bedanken, ich wollte sie umarmen. Ich meine,
ja.
Und die war einfach weg.
Die hat dir das Leben gerettet.
Die hat mir das Leben gerettet.
Das war jetzt das zweite Mal.
Das war die zweite Person. Die Nonne
ja.
hat meinen Sitz eingenommen. Ist für mich gestorben.
Du hättest man keine weiß, Chance gehabt an diesem bei Sitzplatz.
Bei den
Todeslisten.
Toten, bei den Todeslisten war sie dabei und die anderen auch. Die ja. Alle hinter mir waren alle gestorben. Im Heck, die Hand hat einen Genickbruch.
Mhm. Also die hat's. Die konnten ja auch nicht rechtzeitig eine Sicherungsposition einnehmen, das ging alles zu schnell.
Vielleicht schon, aber es hat nichts genutzt, wenn das Ganze sich überschlägt. Mhm. Ich habe auch, das hab ich im Nachhinein realisiert, hatte auch die Sicherheitsposition, das ist irgendwie intuitiv in uns gewesen. Ich habe mich so geschützt mit den Armen, denn ich habe dann gesehen, ich bin hier voller Schnittwunden. Mein Gesicht war geschützt mhm. durch diese Haltung und auch durch diese Beugung, aber ich hatte Rippenbrüche, ich hatte Wirbelbrüche, aber nichts gemerkt.
Du hast nichts gemerkt?
Ich konnte mich ganz frei bewegen.
Du warst total im Schock wahrscheinlich.
Ja, deswegen. In diesem Zustand, also unglaublich. Spürst du nichts?
Das ist bemerkenswert. Und jetzt dieses Mädchen, mhm. hast du irgendwie rausbekommen, wer sie war?
Ich habe dann, das kannst du natürlich dir vorstellen, ich habe nach ihr gesucht. Ich wollte hier schon mich vergewissern. Wer war das? Es war eine Weiße, es war keine Schwarze. Ich wusste von anderen Erzählungen, ich habe selber nicht so mitbekommen, dass sehr viele Schwarze, die gerade bei dieser Straße, bei der Arbeit waren, sofort gerannt kamen und geholfen haben, die mhm. Leute zu bergen. Vom Flughafen war es zu weit, dass da Menschen kamen. Ich habe dann die Passagierlisten durchgeschaut. Wir haben alle Pass, sie haben eine Liste gemacht mit allen Passfotos der Passagiere. Mhm. Von den Toten, übrigens, es waren 59 insgesamt, 59 Tote, aber immerhin haben 98 überlebt. Unser Glück war, dass das Flugzeug nicht voll besetzt war, mhm. nur halb besetzt.
Ja.
Und weil du gesagt hast vorhin, weil ich gesagt habe, das ist gut gegangen mit unserem Training, dass sich das wirklich hier bewährt hat,
ja.
Die Menschen, die waren alle irgendwie so im Halbschlaf. Die kamen ja von Frankfurt, mussten an Bord bleiben während der Transitzeit und haben sich halt so, sind so hingedämmert, mhm. war ein Nachtflug. Und bei diesem Aufprall vielleicht auch einige bewusstlos. Und vorne meine Kollegin und meine Kollegen, die überlebt haben, auch besonders an den Zweier- und Dreier-Türen, die haben die rausgeworfen, sprichwörtlich. Die haben die Rutschen, also die Tür aufgemacht. Auf der linken Seite ist alles verbrannt, haben sie sofort wieder zugemacht. Aber auf der rechten Seite sind sie über die Tragfläche raus, wo auch eine Tragflächenrutsche ist, und durch die Zweiertür. Und da sind sie regelrecht wirklich, diese 98 Leute evakuiert worden. Das ist grandios, in meinen Augen.
Also
grandios.
Die Stewardessen haben super Arbeit dort geleistet. Die haben sie rausgeworfen.
Vor allem dieser Jack Purser, das war ein Glück, dass der an Bord war. Ja. So ein erfahrener Mann. Und der hat wirklich gut reagiert. Der ist reingerannt, hat die Menschen rausgezerrt, raus, und die sind wirklich gerettet worden.
Jetzt gehen wir nochmal zurück. Also das Mädchen, du konntest nicht rausfinden. Ja. Sie war nicht unter den Passagieren, du wusstest nicht, wer sie war. Sie war jetzt weg. Du warst im Heck gesessen, dann war dieser Erdwall. Und das Vorderteil des Flugzeugs, da wo deine Kolleginnen die Passagiere rausgeworfen haben, war wahrscheinlich auf der anderen Seite des Erdwalls.
Das war so, nein. Das war so, das Flugzeug hat sich um 180 Grad gedreht. Nachdem sie das Heck verloren hat, haben wir uns gedreht und sind wieder Richtung Flughafen geschlittert, bis wir zum Stillstand kamen. Und durch diese Drehung und ich hinten dran, habe ich nicht so um die Ecke gesehen, dass da vorne noch was los ist, dass da was läuft.
Ja.
Und dieses Mädchen, das mich da gerettet hat, die ist mit mir so nach hinten weggerannt.
Ja.
Und bis ich dann wirklich diese Kurve gekratzt habe und gesehen habe, ah, da sind noch gelbe Kleider. Und dann habe ich sofort meinen Kapitän, meinen Co-Piloten gesucht, weil ich habe gesehen, oben aus dem Cockpit raucht es und Flammen steigen empor. Und nach dieser Rettung dieses Mittelteils ist ja auch gleich die zweite Explosion gewesen. Und die ganze erste Klasse ist verbrannt. Also die kamen nicht raus, die sind verbrannt. Aber das Cockpit konnte sich retten. Teilweise sind sie 5 Meter runtergesprungen. Und einer, der Co-Pilot, hat sich durch das Seil von oben, denn der Jumbo hat ja so eine Nase, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit einem ersten Stock.
Ja, genau.
Wo das Cockpit praktisch
und die waren ganz
über
da
der
oben.
Ersten Klasse thront, sagt man. Okay, ja. Oben. Und die haben auch überlebt.
Das ist wie ein Wunder, ne? Dass die
da
rausgekommen
sind. Ja, das war alles sehr...
Und der Mittelteil, der konnte gerettet werden und du bist doch dann irgendwie dazugestoßen.
Ich bin dann dazugestoßen und dann haben wir uns gegenseitig geholfen, die Schwerverletzten eben zu versorgen, denn es war Monsunzeit, das heißt, es war schlammiger Boden und die Rettungsmannschaften, die natürlich sofort alarmiert waren, waren auch die Feuerwehr, aber die kamen sehr schwer durch. Die ersten Krankenschwestern kamen mit so Tetanusspritzen in der Hand übers Feld gelaufen. Wir hatten alle die Schuhe verloren im Schlamm. Und die waren natürlich besorgt, dass wir jetzt durch die Verletzungen, dass wir einen Mundstarrkrampf oder was bekommen. Aber ich bin vor denen davongelaufen. Ich hatte Angst, dass die so unhygienisch arbeiten und habe mich nicht spritzen lassen. Und ich habe noch immer nichts gespürt. Wir haben Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Bei einem Passagier, kann ich mich erinnern, wo der Co-Pilot Jacke drunter gelegt hat, seine Jacke ausgezogen, drunter gelegt. Und wir haben den behandelt, bis eben endlich einmal ein Rettungsauto kam und eben die Schwerverletzten wegtransportiert hat. Aber beim letzten Transport, es war schon heller Mittag, der Absturz war 6 Uhr morgens, unsere Zeit 8 Uhr. Und aber mittags um 12, dann waren wirklich alle weg, das Flugzeug völlig ausgebrannt, 3-mal explodiert, die Feuerwehr kam überhaupt zu spät, total, die hatte scheinbar einen Platten, haben wir dann später gehört. Ja, das ist halt Afrika,
das ist Afrika,
kann schon sowas passieren. Da brauchst du wirklich viele, viele Schutzengel.
Aber nach so vielen Stunden, die du da mitgeholfen hast, alle zu versorgen mit deinen Rippenbrüchen, irgendwann hast du ja schon was gespürt, oder?
Ja, eben. Und es war Mittag und es war das erste Mal, dass ich dann gesehen habe, oder ich habe mich so gehalten, so ganz steif. Und der Kapitän hat dann angeordnet und hat gesagt, du musst auch ins Krankenhaus. Und ich habe gesagt, nein, ich habe nichts. Aber im letzten Rettungsauto habe ich mich doch mitnehmen lassen. Er hat darauf bestanden. Und da konnte ich mich nicht mehr hinsetzen. Dann wurde schon offenbar, dass mein Rücken... Aber das war ja für mich auch so eine Bewahrung höchsten Grades, dass der Wirbel sich nicht verschoben hat. Es waren 2 eingebrochene Wirbel, der Brustwirbel und der Lendenwirbel.
Also die Wirbel ist von oben eingebrochen?
Von außen.
Von außen?
Oder eine Deckplatte, ich kann es gar nicht so genau sagen.
Da ist ja dann gleich
wo der Nervenstrang.
Das Rückenmark und der Nervenstrang,
aber es ist so gewesen, dass es nicht auf Lähmung und so hinauslief. Die Rippen haben mir mehr zu schaffen gemacht, denn wenn ich atmete oder husten musste, dann... Das hat enorm wehgetan. Die Krankenhäuser waren total überfordert.
98 Passagiere?
Zu versorgen. Es waren schon einige unverletzt. Die blieben am Flughafen, aber die waren wirklich... Also bis ich wirklich dann irgendeine Untersuchung hatte. Es dauerte dann ja eine Zeit.
Und du hattest, lagst da mit deinen Schmerzen, mit den zwei gebrochenen Wirbeln, du lagst ganz normal da und hast auf deine Untersuchung gewartet.
Ja.
Und jede Bewegung hätte eigentlich dein Tod sein können.
Ja, so ist es.
Das heißt, du hattest drei Wunder erlebt hintereinander. Hm. Einmal dieser Sitzplatztausch, dann das junge Mädchen und dann deine Verletzung.
Und ich möchte zu diesem jungen Mädchen noch ein Wort sagen. Ich habe wirklich recherchiert und es hat mir keine Ruhe gelassen. Und nach zwei, drei Jahren erst, habe ich dann wirklich, habe ich bibelgläubige Menschen getroffen, die mir einen Tipp gegeben haben. Die haben gesagt, lest doch mal nach die Geschichte zum Beispiel von Petrus, wie er aus dem Gefängnis befreit wird. Mhm. Da habe ich dann nachgelesen, habe mir gedacht, das war ein Mensch, der ihn gerettet hat.
Ja.
Ein
ja.
Engel in Menschengestalt. Für mich war das irgendwie neu. Ich bin sehr streng katholisch aufgewachsen und wusste wenig über die Bibel, fast gar nichts. Aber hier habe ich dann gesehen, es könnte ein Engel gewesen sein. Und später, noch später, habe ich dann, wie ich schon Jesus kennengelernt hatte, habe ich dann wirklich gefragt, deutlich gefragt, ist das mein Engel gewesen?
Schöner Gedanke.
Ja, und ich habe eine ganz klare Antwort in meinem Gedanken bekommen. Ja, habe noch mehr Geschichten in der Bibel von menschgewordenen Engeln gelesen. Und es ist mir heute eine richtige Gewissheit.
Wie nah Gott den Menschen kommt.
Ja.
Aber jetzt lagst du da im Krankenhaus.
Ja.
Die Aufregung ging weg und plötzlich wurde dir bewusst, deine Kolleginnen sind nicht mehr da, so viele gestorben, du bist da. Kommt da nicht automatisch die Frage auf, warum bin ich da rausgekommen und die Nonne zum Beispiel nicht? Warum ich?
Ja. Am Anfang kam mir die Frage nicht, aber es war ja Renate, meine Freundin, unter den Toten.
Die aus Graz.
Aus Graz.
Ja.
Und ich bin nach Hause transportiert worden. Drei Tage später kam ein Flugzeug umgerüstet mit Stretchern an Bord, wo wir dann liegen konnten und liegend transportiert wurden, auch mit ärztlicher Betreuung und so.
Ja.
Und wie ich nach Hause kam, aus dem Krankenhaus nach drei weiteren Wochen, kam mich dann die Familie, die Mutter von der Renate, besuchen. Und sie hat mir diese Frage gestellt. Sie hat gesagt, Monika, warum ist unsere Tochter gestorben und du lebst?
Ja.
Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich wusste es wirklich nicht, aber das hat mich so bewegt, dass ich wirklich gesucht habe. Ich war eigentlich immer ein gläubiges Mädchen. Wir sind ja katholisch aufgezogen worden, sind immer in die Messe gegangen. Ich habe jeden Abend gebetet, auch an diesem Abend, bevor wir ins Flugzeug stiegen. Bevor wir am nächsten Morgen dann ins Flugzeug stiegen. Aber Gott war mir sehr ferne. Ich habe halt zum Vater im Himmel gebetet, so wie es im Vater unser steht.
Ja.
Aber ich hatte keine Ahnung, dass dieser Vater sich wirklich kümmert um einzelne Menschenkinder, dass er hier kommt und eingreift in ein Menschenleben. Und das hat mich natürlich beschäftigt, dann jahrelang hat das gedauert.
Du hast Antworten gesucht.
Ich habe Antworten gesucht. Ich habe sie in verschiedenen Religionen gesucht. Ich wollte einfach herausfinden, wie urteilt Gott oder was steckt dahinter? Ist Gott ein Gott der Liebe? Dann muss er doch alle retten.
Ja.
Oder wie funktioniert das in der himmlischen Welt? Warum schickt er hier einen Engel und der anderen nicht und so? Und ich muss sagen, ich habe mir diesen Schluss gezogen aus meinem mittlerweile sehr langen Bibelstudium, wo ich einfach Jesus näher kennengelernt habe und mit ihm direkt in Beziehung getreten bin, habe ich die Antwort gefunden, kümmere dich nicht, wie ich für andere entscheide. ich habe mich für dich entschieden und du folge mir jetzt nach. Und das habe ich von ganzem Herzen und Seele getan. Ich habe gesagt, Herr, du hast mir mein Leben geschenkt. Ich will für dich leben. Ich will jetzt für dich leben. Und diese Nonne, ich habe dann nachgeforscht, was hat sie gemacht? Warum ist sie nach Südafrika? Und habe herausgefunden, sie hat einen schönen Dienst gemacht. Sie hat für die Waisenhäuser, war sie da zuständig, hat die Kinder versorgt, hat in der Schule geholfen. Sie hat Missionsdienst gemacht. Und ich dachte mir dann, das wäre doch auch das, was Gott gern möchte, das könnte ich doch jetzt übernehmen.
Das war deine Inspiration für deine späteren
Aufgaben? Eine der ersten Inspirationen,
genau. Interessant, interessant.
Wo ich dann gesagt habe, Herr, du hast sicher eine Aufgabe für mich. Lass sie mich wissen.
Also du hast richtig um diese Aufgabe gebetet. Ja, aber während gebetet. Du noch weiter geflogen bist.
Ich bin dann weiter geflogen.
Und hast
nach drei Monaten Krankenstand hat uns der Flugpsychologe ans Herz gelegt. Alle sollen wieder ins Flugzeug steigen, sonst werdet ihr die Angst nicht los. Mhm. Ihr werdet traumatisiert sein ein Leben lang. Und er hatte recht. Es war gut so. Es war eine enorme Anspannung. Es war ganz schlimm, ein halbes Jahr lang zittern, Herzflattern, Angstgefühle bei jedem Start. Schauen, starren, geht's gut, kommen wir hoch. Aber ich durfte es teilweise immer mehr überwinden. Aber was ich nicht losgeworden bin, waren Angstträume. Ich bin wiederholt sehr oft in der Nacht schweißgebadet aufgewacht, weil ich wieder abgestürzt bin.
Ja.
Also das kam immer wieder. Und da möchte ich dir noch sagen, dass Gott nicht nur rettet äußerlich, sondern auch innerlich. Er kann uns total befreien. Und ich habe zu ihm geschrien und habe gesagt, Herr, ich habe jetzt so viel probiert, positives Denken und was man so alles serviert bekommt in der Welt, aber du vermagst alles. Du bist der Herr über meine Seele, über meine Gedanken, über meinen Körper. Mach mich auch von dem frei. Ich möchte ganz frei wieder und belastet
sein, ja. Also du kanntest die Bibel, hast aber in allen möglichen Bereichen zu der damaligen Zeit gesucht.
Ja.
Und dann kam aber der nächste Schicksalsschlag, wo du wirklich Gottes Beistand brauchtest und auch erfahren hast.
Mhm. Nach einiger Zeit, nach einigen Jahren, wie gesagt, ich bin dann 6 volle Jahre noch geflogen, dann noch als Sommeraushilfe monatelang. Und dann bin ich schwanger geworden, es war ein Wunschkind, wir haben den ersten Sohn bekommen und dieser Sohn wurde leider sehr schwer krank, wurde falsch behandelt, war dem Tod geweiht, hatte dann Leberzirrhose und das führt jetzt zu weit, das zu erzählen. Aber in dieser Zeit haben diese Hilfen von anderen Religionen oder auch das positive Denken nicht mehr geholfen. Mhm, da hat mich eine Bibelrunde eingeladen, komm, wir lesen, Jesus ist der Herr über Leben und Tod, wir lesen, befass dich mit Jesus, er ist die Auferstehung und das Leben. Und diese Bibelrunde hat mich wunderbar vorbereitet. Mein Sohn hat 3 Jahre gelebt, lang genug, damit ich in meinem Glauben gefestigt wurde, im Glauben an die Auferstehung, an ein Wiedersehen, dass ich dann sogar diese Größe hatte, aber nur von Gott, nur von ihm, dass ich gesagt habe, Herr, wenn du ihn nicht heilst, es steht ja in deinem Willen, dann lass ihn doch zur Ruhe kommen und einschlafen. Und Gott hat dieses Gebet sehr schnell erhört, dann mit fast drei Jahren war er alt. Ich bin heute noch dankbar. Ich weiß nicht, was ihm alles erspart geblieben ist. Aber ich habe gesehen, Gott lebt.
Gott lebt.
Jesus geht mit uns durch Höhen. Er hat mich gerettet aus einem flammenden Inferno.
Ja. Ja.
Er hat mich in der Tiefe begleitet, wo mein Sohn gestorben ist, diese Jahre des Trauerns.
Nachdem du deinen Sohn verloren hast, hast du aber diese Vision, jetzt einen Missionsdienst zu machen, voll nachverfolgt und ausgelebt. Was hat dieses ganze Geschehen aus dir gemacht? Wie ist heute so der Trend in deinem Leben? Was geht in deinem Herzen vor?
Das Allerwichtigste und das Schönste ist, dass ich Jesus gefunden habe. Einen persönlichen Gott, der einen Plan für mein Leben hat, und ich durfte diesem Plan folgen. Ich durfte ihn erkennen. Das ist das Schönste. Als 20-jähriges Mädchen, die Welt liegt dir zu Füßen, da hat man ganz andere Träume. Aber Gott hatte einen wunderschönen Plan für mich, die Familie, dass es wichtig ist, dass ich den Fokus auf Dinge lebe, die einen Wert haben, ja, im Leben, die einen Sinn haben für die Ewigkeit. Das hat aus meinem Leben schon ein erfülltes und fröhliches und schönes Leben gemacht, das ich mir wahrscheinlich selber nicht so gemacht hätte. Wer weiß, was dahergekommen wäre. Genau. Aber ich sage, es ist wirklich eine schöne Aufgabe, für den Herrn zu arbeiten. Für ihn. Und auch Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und es gibt nichts Schöneres als den Dienst am Menschen und für Gott. Gott lebt. Und er hat mich glücklich gemacht, durch und durch. Und das möchte ich eben einfach zu seiner Ehre erzählen, damit Menschen wissen, Jesus lebt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Und du durftest das erleben.
Und das durfte ich erleben. Gott sei gepriesen.
Ich wünsche auch unseren Zuschauern, dass sie diesen lebendigen Gott erleben. Er kann nicht nur retten aus großer Gefahr, er kann Sünde vergeben, er kann Freude, Friede und ein erfülltes Leben schenken, so wie es unsere Monika hier erlebt hat. Lernen Sie ihn kennen. Mhm. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Da ist so viel Hoffnung und Frieden zu finden, gerade in schwierigen Zeiten. Er lässt niemanden im Stich. Bis zum nächsten Mal bei Menschen im Fokus mit einer neuen, interessanten Geschichte. Auf Wiedersehen. Mhm.